Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Auf dem Atlantik treffen sich ein amerikanisches und ein russisches U-Boot. Der Kommandant des russischen Bootes fängt an zu prahlen. Wir haben die besten U-Boote der Welt. Wir waren jetzt 3 Monate unter Wasser, sind unter dem Nordpol durchgetaucht. Das sagt der amerikanische Kapitän und lächelt, das ist gar nichts. Wir waren 6 Monate unter Wasser, sind um die ganze Welt gefahren. Und während die da anfangen so zu diskutieren, auf einmal blubbert es neben ihnen. Und ein ganz altes, ein rostiges U-Boot taucht auf. Die Luke geht auf, der Kapitän betritt den Ausguck. Ist der Krieg vorbei? Die anderen lachen und sagen, ja, schon lange. Und da ruft der deutsche Kapitän nach unten, Männer, wir können das Kaiser-Wilhelm-Bild von der Wand nehmen. Das Thema der Predigt heißt heute Auftauchen statt Abtauchen. Auftauchen, Auftauchen statt Abtauchen. Und liebe Gemeinde, sicher haben Sie schon mal diesen Begriff gehört, U-Boot-Christen. U-Boot-Christen, das ist ein Ausdruck für Christen, die mehr abtauchen als auftauchen. Wir Christen, wir verhalten uns manchmal wie U-Boote. Sobald es ungemütlich wird, sobald uns der raue Wind ins Gesicht bläst, dann tauchen wir ab. Wir tarnen uns. Unser Christsein, niemand soll merken, am Arbeitsplatz oder an der Schule merken, dass wir fromm sind. Wenn am Montag der Kollege fragt, na, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, dann erzählen wir, ja gut, da waren wir vielleicht auf einem Turnier, wir waren auf einer Ausstellung, wir waren im Zoo, wir haben Verwandte besucht oder wir haben einfach relaxed. Aber sagen wir auch, wir waren am Sonntag im Akzentegottesdienst. Das Thema lautete Leichen im Keller. U-Boot Christ heißt, man taucht am Sonntag auf und unter der Woche unter. Und manche schaffen es noch länger wie das amerikanische U-Boot, ein ganzes Jahr, von Weihnachten bis Weihnachten. Warum fällt es uns manchmal so schwer, Flagge zu zeigen? Ich denke, weil uns die Menschenfurcht im Griff hat. Weil es die Angst ist vor der Reaktion der Menschen, der Umwelt, dass die Leute uns irgendwie komisch anschauen, dass sie uns belächeln, dass sie uns nicht so richtig für ernst nehmen, gerade beim Thema Ostern. Da kriegt man dann vielleicht zu hören, was? Auferstehung, dass ich nicht lache. Von den Toten ist ja noch keiner zurückgekommen. Okay, so heißt dann meistens, irgendein Herrgott wird es schon geben, ist doch klar. Ja, wenn man so die Welt anschaut und jedes Neugeborene, das ist doch ein Wunder, klar. Und die Gebote sind ja auch nicht schlecht. Es ist gut, wenn es in einer Gesellschaft Werte gibt. Und Jesus, ja, der war auch irgendwie in Ordnung. So wie der mit den Menschen umgegangen ist, mit den Schwachen, mit den Benachteiligten, diese Worte, die nachdenklich gemacht haben, ist alles gut. Aber, das mit der Auferstehung, das ist mir dann doch zu fantastisch, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das nicht irgendwie typisch für unsere Zeit? Gott ist in aller Munde. Von O Gott über Ach Gottchen bis Gott sei Dank. Aber das Wunder der Auferstehung, Gott, das glaubst du doch selber nicht. Und wenn dann unsere Gesprächspartner noch irgendwelche Zeitschriften oder Bücher in die Hände bekommen, dann werden sie noch hinzufügen, ich habe das nachgelesen. Von Anfang an gab es Streit über das Grab. Und die einen haben gesagt, Jesus, der Leichnam wurde gestohlen. Die anderen haben gesagt, die Jünger haben sich das vorgestellt. In der Fantasie, und dann habe ich noch im Fernsehen eine Sendung gesehen und da wurde klar, dass die Theologen sich da überhaupt nicht einig sind. Auferstehung. Was würden Sie darauf antworten? Was würde der Apostel Petrus dazu sagen? Der Apostel Petrus, denke ich, der würde intervenieren. Der würde sagen, Leute, ich habe selber erlebt. Nach der Festnahme von Jesus, da bin ich erstmal abgetaucht, auf Tauchstation gegangen. Weil wir hatten den Eindruck, es ist alles aus, alles zu Ende, alles vorbei. Dann kamen zwar an Ostern einige Frauen angelaufen, die haben ziemlich viel Verwirrung gebracht, die haben was erzählt von einem leeren Grab, von irgendwelchen Engeln, die ihnen erschienen sind und die gesagt haben, dieser Jesus lebt. Und ich, Petrus, ich bin ja auch dorthin gerannt, dann an das Grab, hab's inspiziert und es war leer. Nur noch die Grabtücher waren da. Alles ziemlich mysteriös. Aber dann ist etwas passiert. Da kann ich mich noch genau erinnern. Zuerst haben wir den Auferstandenen nicht erkannt am See Tiberias. Als er uns aufgefordert hat, dieser Mann, wir sollen rausfahren, die Netze auswerfen. Und dann ist was passiert, wie schon mal ein paar Jahre zuvor, ganz ähnlich. Dass wir nämlich eine riesige Menge Fische gefangen haben. Und als wir wieder am Land waren, lud er uns ein zum Essen. Und uns war schlagartig klar, das ist Jesus. Das ist der Auferstandene. Er ist wieder da, er lebt. Und dann hat Jesus mich gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Ganz eindringlich. Und ich habe mich geschämt, weil ich habe ihn ja im Stich gelassen im Prozess. Da war die Sache mit diesem Hahnenschrei und es schmerzt mich bis heute. Und ich habe gemerkt bei dieser Frage, dass ich Jesus nichts vormachen kann. Dass er mich durch und durch kennt. Und er hat mir trotzdem keinen Vorwurf gemacht. Er hat mir sogar einen neuen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, weide meine Schafe. Kümmere dich um die anderen Christen. Das ist das Erste, liebe Gemeinde. Auftauchen, weil Jesus uns vergibt. Nach seiner Verleugnung ist dieser Petrus, wie gesagt, eine kurze Zeit untergetaucht. Aber nach Ostern ist er wieder aufgetaucht und er bekennt, ich habe mit diesem Jesus gegessen und getrunken und ich bin ein Zeuge, er ist wirklich auferstanden und er ist mir begegnet. Und ich habe bei ihm eine Lektion gelernt. Ich habe gelernt, ich muss nicht abtauchen bei ihm, sondern ich darf auftauchen, weil er mich annimmt, weil er mir vergibt, weil er mich aufrichtet. Das ist nichts Auftauchen, ist nichts Furchtbares, sondern etwas Heilsames. Und dann hat er mir eine zweite Lektion beigebracht. Die zweite Lektion heißt Auftauchen, weil Jesus einen Auftrag hat. Es gibt in der heutigen Zeit ein Reizwort und das heißt Mission. Das ist fast schon ein Unwort. Man redet vom Dialog, man redet von Toleranz, aber Mission. Dabei hat Jesus seinen Jüngern die Mission ans Herz gelegt, seine Sendung. Aber versuchen wir uns mal vorzustellen, was dieser Petrus vor seiner Begegnung mit diesem Soldaten Cornelius, was er vorher über Mission gedacht hat. Bei der Frage Petrus, Mission, ja oder nein, da hätte er höchstwahrscheinlich ein klares Jein gegeben. Einerseits, ja natürlich, klar, überall wo ich hinkomme, da suche ich den Kontakt zu den erwählten Gottesvolk, zu den Juden. Die sollen ja den Messias Jesus kennenlernen. Andererseits, nein. Zu Andersglaubenden gehe ich natürlich nicht. Die haben mich nicht auf meiner Besuchsliste. Die gehen mich ja auch nichts an. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Da mache ich mich nur unrein. Natürlich hat Petrus während den 3 Jahren, wo er mit Jesus unterwegs war, manches erlebt. Er hat auch erlebt, dass Jesus sich einmal diesem Hauptmann von Kapernaum zuwendet. Oder dieser Frau aus Syrophönizien. Und die Bitten erhöht. Aber es ist für ihn klar, es gibt seit Generationen Vorschriften, fromme Vorschriften. Und das heißt, kein Jude übertritt die Grenze zu einem Nichtjuden. Es gibt No-Go-Areas, da geht man nicht hin. Da geht kein Frommer hin. Das denken da die anderen. Und ich könnte ja auch meinem Glauben Schaden nehmen. East and West can never meet. Osten und Westen können sich niemals treffen, hat mal Joseph Kipling gesagt, der das Dschungelbuch geschrieben hat. Osten und Westen kommen niemals zusammen. Juden und Heiden, fromme Gottlose, hiesige Zugezogene, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Sind das schon mal begegnet, diese Haltung? Mit dem rede ich nicht. Um den kümmere ich mich nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Diese Leute sind der Abschaum. Aber vielleicht will Gott uns gerade zu solchen Menschen schicken. Zu dem Muslim in der Fabrikhalle. Zu der ausländischen Familie in der Nachbarschaft. Zu dem gottlosen Zyniker in der Bekanntschaft. Zu dem pflegebedürftigen Alten, dessen Wohnung zugemüllt ist. Zu dem vernachlässigten Jugendlichen am Eckhaus. Und vor wem scheue ich mich? Warum ziere ich mich? Wovor habe ich Angst? Manchmal schickt uns Gott über unsere selbst gesteckten Grenzen raus aus der Komfortzone in etwas ganz Neues, in etwas Unbekanntes. Aber wenn wir diesen Schritt wagen, dann können wir genau wie der Petrus nämlich die Erfahrung machen, dass wir dabei selbst geistlich wachsen in unserem Glauben. Wenn wir auftauchen, wenn wir bereit sind, dorthin zu gehen, wohin Gott uns sendet. Und das Dritte ist auftauchen, weil Jesus gerade Nichtchristen ansprechen will. Cornelius war Soldat, stolzer Römer, Offizier. Er war mit seiner italischen Kompanie nach Caesarea Maritima versetzt worden, ungefähr 50 Kilometer nördlich von der Küste, halber Weg zwischen Tel Aviv und Haifa. Wir erfahren nichts von seiner Vorgeschichte. Aber es war Maßarbeit Gottes. Dieser Soldat hat irgendwie begriffen, auf irgendeine Weise begriffen, dieser Gott Israels, das ist der Lebendige, der wahre Gott. Zu dem kann ich beten. Und das, obwohl ja die meisten Römer ganz anders über diesen Glauben gedacht haben. Sie haben nämlich gesagt, was? Dieser Gott der Christen, das ist doch ein Schwächling. Der hat es ja nicht mal geschafft, dass er seinen eigenen Sohn vor diesem Tod am Kreuz bewahren konnte. Wir, die mächtigen Römer, wir haben ihn hingenagelt. Und das mit der Auferstehung ist eh ein Märchen. Da haben die sicherlich wieder die Grabwachen bestochen. Bei dem Cornelius war es anders. Aus irgendeinem Grund hält er sich zur jüdischen Gemeinde. Er fängt an, er und seine Familie, sie fangen an zu beten. Und dann sagt Gott ihm eines Tages, jetzt schicke eine Abordnung hin zu einem gewissen Petrus. Und die sind unterwegs in Richtung Süden. Und in dieser Zwischenzeit muss Gott den Petrus darauf vorbereiten, mit himmlischer Pädagogik und mit Konfrontationstherapie. Eine Konfrontationstherapie à la Dschungelcamp. Petrus sieht nämlich in einer Vision ein Leintuch gefüllt mit unreinen Tieren, mit all dem, was ein frommer Jude völlig abstoßend findet. Und zum Essen schon gar nicht. Vögel, Kröten, Eidechsen, Lurche, Krabbeltiere. Und dann kommt noch diese Einladung, jetzt komm, schlachte es. Guten Appetit, wohlbekomm's. Und der Petrus ruft, holt mich hier raus, ich bin ein Star. Nein, danke, so was Ekliges, das rühre ich doch im Traum nicht an. Aber Gott lässt nicht locker. Was ich für rein erklärt habe, das tu du bitte nicht für unrein erklären. Und während der Petrus danach denkt über diese Horrorvision, über diesen Sinn, da klopfen die Leute und bitten ihn, komm mit zum römischen Hauptmann Cornelius. Und das wäre doch eigentlich eine ganz prima Sache. Das ist doch quasi eine Steilvorlage für jeden Missionar. Aber die Sache hat natürlich einen Haken. Cornelius gehörte eben nicht zum Gottesvolk. Er war Römer, er war Heide. Er war unrein, gottloses Pack. Mit sowas will man doch als Frommer nichts zu tun haben. Und dann erinnert ihn diese Stimme und sagt, was ich für rein erklärt habe, das erkläre du nicht für unrein. Und er muss wieder dazulernen, der Petrus. Die Lektion heißt, alle Menschen, ausnahmslos alle Menschen, sollen von Jesus hören. Und darum, Petrus, fang an, bei dem heidnisch-römischen Soldaten. Geh in das Haus des Cornelius. Überschreite die Grenzen deiner Tradition. Überschreite die Grenzen von Juden und Nichtjuden. Überschreite die Grenzen von den Christen zu den Heiden. Erfülle deinen Auftrag, alle Völker zu Jüngern zu machen. Und liebe Gemeinde, Ostern heißt, dass Gott die Todesmauer eingerissen hat. Dass der Weg frei ist. Der Weg ist frei zum Himmel, ins ewige Leben. Und dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und das gilt für die ganze Welt und deswegen soll es natürlich ja auch die ganze Welt erfahren. Also auch die Menschen, die aus anderen Ländern kommen, aus anderen Kulturen kommen. Lassen wir uns nicht einschüchtern von Leuten, die da aus falsch verstandener Toleranz sagen, bloß keine Bibeln, bloß keine christlichen Medien an Flüchtlinge verteilen. Alle sollen diese Nachricht hören, die gute Nachricht von der Rettung, dass Jesus gekommen ist, um unsere Schuld wegzunehmen, um den Weg frei zu machen in den Himmel. Und wer ihn annimmt, der braucht sich nicht zu fürchten vor dem jüngsten Gericht. Wer an ihn, den Auferstandenen, glaubt, der hat eine Perspektive über den Tod hinaus. Und so beginnt der Petrus seine Predigt in der ersten heidenchristlichen Hausgemeinde. Und das ist das vierte Auftauchen, weil wir Zeugen von Jesus sind. Beim Stichwort Predigen, da denken die meisten von uns wahrscheinlich an Pfarrer oder Prediger. Aber Petrus war Fischer. Wir wollen nur hören, was der Herr dir befohlen hat, sagt dann der Cornelius bei der Begrüßung. Wir wollen nur hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Die wollten keine rhetorisch geschliffene Kanzelrede hören. Die wollten auch nicht irgendeinen intellektuell anspruchsvollen Essay über theologische Fragen hören, sondern sie sagen, wir wollen hören, was hast du uns zu sagen im Auftrag des Herrn. Und darum geht es bei jeder Andacht. Bei jeder Andacht im Jugendkreis, im Hauskreis, im Frauenkreis. Es braucht nicht brillante Rhetoriker, sondern es braucht einfach Leute, die echt sind, und die das sagen, was sie erlebt haben. Und deswegen sind wir auch so dankbar für den Dienst unserer Prädikantinnen und Prädikanten, die ganz unterschiedliche Berufe haben. Wo man eben merkt, das sind Leute, bodenständige Menschen, die bringen die Dinge, die sie mit Jesus erleben, hinein. Und so hält dieser Petrus mit seiner schweren galiläischen Zunge vor diesen römischen Honoratioren eine staubtrockene Predigt. Er redet davon, dass Jesus in der Kraft Gottes gewirkt hat, wie er den Menschen Mut gemacht hat, wie er Kranke heil machte, Besessene befreit hat. Und dann sagt er, dafür sind wir Zeugen, wir haben das miterlebt. Und das ist der entscheidende Satz. Predigt ist Zeugnis, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und das kann jeder Christ erzählen, was er mit Gott, mit Jesus erlebt hat. Und die Menschen, sie waren angerührt, sie waren angesprochen vom Heiligen Geist. Und dann sagt Petrus, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und alle, die dort versammelt waren, sie lassen sich taufen. Es gibt im Verkehrsrecht die Pflicht zum Zeugenaussage, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Und in geistlichen Dingen ist es ganz ähnlich, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir sind berufen zum Zeugendienst. Der Osterjubel, Christus ist auferstanden, der soll nicht nur hier in der Kirche erklingen, sondern er soll überall erklingen. Es geht darum, dass wir auftauchen, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir nicht schweigen, wo sich eine Gelegenheit bietet und erzählen, wo wir das Eingreifen Gottes erlebt haben. Das ist das eine, das Zeugnis, das Persönliche. Aber es ist noch was interessant, wenn man diese Predigt liest von diesem Petrus. Und zwar, dass er in dieser Predigt laufend Bekenntnisaussagen macht. Zum Beispiel, Jesus ist der Herr über alle. Oder Jesus ist der Richter der Lebenden und der Toten. Oder in seinem Namen haben Vergebung alle, die an ihn glauben. Und das sind lauter Aussagen, die wir kennen, die wir nämlich kennen aus den Bekenntnissen der christlichen Kirche. Hat das was zu bedeuten? Ich denke schon. Petrus war kein redegewandter Mann. Der war nicht geschult in Rhetorik oder Predigtlehre. Aber er hat es jetzt nicht als eine Entschuldigung vorgeschoben. Er ist nicht abgetaucht mit den Worten, also Leute, ich kann nicht so gut reden, ich habe das alles nicht studiert, das müssen die anderen übernehmen, also tschüss. Sondern er hat von Jesus geredet und er hat Lehrsätze genommen, die in der christlichen Gemeinde bekannt waren. Auch aus dem Taufunterricht damals bekannt waren. Er hat nicht irgendwie krampfhaft versucht, jetzt irgendwie mit eigenen Worten alles ganz neu nochmal zu fassen, sondern er hat deutlich und klar diese Sätze verwendet, die man aus dem Gottesdienst, aus dem Unterricht gekannt hat. Und das kann uns getrost machen, entlasten. Wenn wir von Jesus reden, wenn wir ihn bekennen, dann dürfen wir gerne immer wieder auch auf das zurückgreifen, was schon in der Kirche, in der Gemeinde gesagt und geschrieben wurde. Wir müssen nicht alles selber erfinden. Wir dürfen durchaus Hilfe suchen in Büchern, Zeitschriften, Andachten, Predigten. Und nicht zuletzt auch unser Glaubenserkenntnis oder Bekenntnis. Oder früher war es bekannt, die vier geistlichen Gesetze. Heute bei den Jungen ist es oft die vier Punkte. Es sind so kleine Zusammenfassungen der Grundlagen des christlichen Glaubens. Die bringen sozusagen die Quintessenz auf den Punkt. Und das können wir einsetzen, wenn wir nicht die großen Redner sind oder wenn wir nicht vor Kreativität sprühen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Liebe Gemeinde, diese Ereignisse von Ostern und diese einmalig gute Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, dass er heute erfahrbar ist, das lässt uns Christen auftauchen, nicht abtauchen. Wir haben einen Auftrag und der geht weiter. Und die Kirche des Auferstandenen, sie ist von Anfang an eine missionarische Kirche. Das Evangelium ist lebendig, weil Jesus lebt. Lassen wir uns von Petrus ermutigen, klar von Jesus zu sprechen. Ihr wisst doch, was in ganz Judäa geschehen ist, in Galiläa und Jerusalem, wie sie ihn ans Kreuz gehängt haben und getötet haben. Und Gott hat ihn auferweckt. Jesus lebt. Dafür seid ihr Zeugen. Tragt's in die Häuser, sagt es weiter. Denn ein Cornelius wohnt bestimmt auch ganz in eurer Nähe. Amen.